Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Dienstag, der 11. Januar.
Ich habe heute Morgen Edmund Stoiber in Wolfratshausen besucht und mit ihm gemeinsam gefrühstückt. Wir haben bei diesem Frühstück vereinbart, dass Edmund Stoiber der Kanzlerkandidat der Union für die Bundestagswahl 2002 sein wird.
Das war Angela Merkel heute vor genau 20 Jahren, am 11. Januar 2002. Ziemlich abgefrühstückt nach dem legendären Treffen mit Edmund Stoiber, wo es heute vor 20 Jahren um die Kanzlerkandidatur zur damaligen Bundestagswahl ging. Aber fast hätte das Frühstück gar nicht stattgefunden, erinnert sich Edmund Stoiber im Bayerischen Rundfunk.
Ich werde das nie vergessen. Ich bin dann, glaube ich, vom Presseempfang nach Hause gefahren, nachts. Und dann sage ich zu meiner Frau, die hinten im Fond saß, war vielleicht so 23:30, du Menschenskind, ich habe vergessen, dir zu sagen, morgen früh kommt Angela Merkel zum Frühstück. Ja, wann denn? Ja, um 8. War sie mir echt sauer, dass ich ihr das jetzt so in der Nacht so nebenbei sage. Dann wollte sie natürlich ein gutes Frühstück bereiten.
Was von Frau Stoiber dann letztlich spontan aufgetischt wurde, ist nicht überliefert. Aber in diesem Frühstück steckt vor allem ein Lehrstück. Es geht um Macht und es geht auch um eine gehörige Portion Gnadenlosigkeit. Angela Merkel bietet Edmund Stoiber am Frühstückstisch die Kanzlerkandidatur an und macht daraus ein schmutziges Geschäft zu Lasten eines Dritten. Denn der Preis, den Stoiber und seine CSU zu entrichten haben, heißt Friedrich Merz. Denn Merkel lässt sich für die Zeit nach der Bundestagswahl den Posten des Fraktionsvorsitzenden zusagen. Es kam, wie es kommen sollte. Stoiber verliert und Merz, der bis dahin Fraktionschef war, ist damit raus. Rückblickend äußert er sich so.
Also es ist ja hinlänglich bekannt, dass es da schon eine Reihe von Meinungsverschiedenheiten auch zwischen meiner Partei, ihrer Vorsitzenden und mir gegeben hat.
20 Jahre nach dem Frühstück von Wolfratshausen ist Merz in derselben Position wie Angela Merkel damals. Er ist der frische, aber in seiner Machtstruktur eben noch unbefestigte CDU-Chef und er tut genau das, was sie damals auch getan hat. Er räumt sachte und lautlos seine Kritiker beiseite. Als da wären CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak, der damals mit Annegret Kramp-Karrenbauer gegen ihn ins Adenauerhaus einzog und hinter den Kulissen die Strippen zog, auch die Strippen gegen Merz. Vor nicht allzu langer Zeit war dieser Paul Ziemiak noch richtig gut drauf.
Wir freuen uns auf einen heißen Wahlkampfsommer. Das ist ja bekanntlich für alle Generalsekretärinnen und Generalsekretäre die schönste Zeit.
Aber die schöne Zeit ist jetzt vorbei. Er muss den Stuhl des Generalsekretärs im Adenauerhaus verlassen und sich, so hört man, im Entwicklungshilfeausschuss nach neuen Aufgaben umsehen. Auch ein weiterer junger Mann hat nun mächtig zu kämpfen. Er hat mehrmals für den Parteivorsitz gegen Friedrich Merz kandidiert und verloren.
Es geht um die Zukunft der CDU und es geht um die christlich-demokratische Idee von der Zukunft. Davon habe ich seit der Rückzugsankündigung von Annegret Kramp-Karrenbauer wenig gehört und darum kandidiere ich.
Unter einem Gewinner Friedrich Merz hat Norbert Röttgen weniger als nichts zu erwarten. Man kennt sich aus Nordrhein-Westfalen und schätzt sich nicht. Norbert Röttgen, gestern noch Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses, ist diesen Posten nun los. Und jetzt muss er selbst dafür kämpfen, wenigstens der erste Mann der Union im selbigen Ausschuss zu sein. Womit wir beim dritten Verlierer wären, Ralf Brinkhaus sein Name.
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Angela Merkel. Das ist ja gerade eben auch erklärt. Da passt zwischen uns kein Blatt Papier. Und das wird eine enge, vertrauensvolle Kooperation, so wie ich das auch in Sachfragen in den letzten Jahren mit ihr hatte.
Wer unter Angela Merkel Fraktionschef war, wird es unter Friedrich Merz auf keinen Fall bleiben. Denn Der CDU-Chef Merz möchte, wie vor 20 Jahren Merkel, beide Ämter in einer Hand, um nicht zu sagen in seiner Hand, vereinen. Fraktionsvorsitz und Führung der Fraktion. Und dafür muss eben Brinkhaus, so wie damals Merz, den Platz räumen. Aber genau dieses robuste Durchregieren hatte Merz, wenn man genau hinhört, seinen Anhängern schon in der jüngsten Weihnachtsbotschaft versprochen.
Ich will mich noch einmal ganz herzlich bei allen CDU-Mitgliedern bedanken, die teilgenommen haben an dieser Abstimmung, die wir das erste Mal in unserer Geschichte gemacht haben. Und ganz besonders, aber nicht nur, bei denen, die mir ihre Stimme gegeben haben. Herzlichen Dank für dieses großartige Vertrauen. Ich werde mich nach Kräften bemühen, es zu rechtfertigen.
Unsere weiteren Themen heute Morgen. Ich spreche jetzt gleich mit Patrick Hennig, Geschäftsführer und Miterfinder der berühmten Luca-App. Wir sprechen über Datenschutz und die Neugier der Staatsanwälte.
Hauptsächlich Polizei und Staatsanwaltschaft. Läuft im Regelvergleich ab. Die Polizei ruft einmal an. Wir erklären den Sachverhalt, wir erklären, wie es technisch funktioniert. Wir haben keinerlei Zugriff.
Unsere Börsenreporterinnen Anne Schwedt und Annette Weißbach berichten über den Kursabsturz an der Nasdaq und sie wissen, warum an den Rentenmärkten so viel Unruhe herrscht. Außerdem, wir erinnern uns an die Gründung des wohl umstrittensten Gefängnisses der Welt, Guantanamo. Und wir machen der Queen einen Vorschlag, einen musikalischen Vorschlag für ihr bevorstehendes 70-jähriges Thronjubiläum. Gehen wir heutzutage in ein Geschäft oder essen mit Freunden in einem Restaurant, dann müssen wir unsere Daten hinterlassen. Name, Adresse, Geburtsdatum. Und um diesen Prozess zu vereinfachen, gibt es Gott sei Dank die Luca-App, gegründet unter anderem von Patrick Hennig. Auf der Webseite der Luca-App heißt es verschlüsselte, sichere und verantwortungsvolle Datenübermittlung. Klingt super, mehr als 40 Millionen Benutzerinnen und Benutzer vertrauen der Luca-App und loggen sich mit Hilfe dieses Dienstes täglich an den verschiedensten Orten ein. Patrick Hennig hat die App mitentwickelt, er ist heute Geschäftsführer der Betreiberfirma der Luca-App und er hat kürzlich im Podcast der FAZ das Folgende versprochen.
Weil es überall hieß, Kontaktnachverfolgung in den Gesundheitsämtern ist schwierig und deswegen muss das gesellschaftliche Leben stillstehen. Und da haben wir uns gedacht, das können wir doch besser machen. Das können wir doch digital in den Griff kriegen. Wir können doch digital zwischen Nutzerinnen und Nutzern und Gesundheitsämtern Daten austauschen. Daten schützen heißt nicht keine Daten nutzen. Daten schützen heißt Daten sicher zu übertragen. Und genau das haben wir mit Luca umgesetzt. Und ich glaube, da sind wir auch relativ weit gekommen bisher.
Und dieses hier auch.
Aber wir freuen uns, dass wir jetzt eines der sichersten Infrastrukturen in dem Bereich zur Verfügung stellen können.
Umso bitterer ist es, dass die Luca-App ihr Versprechen mit der sicheren und verantwortungsvollen Datenübermittlung nicht halten konnte. Und zwar unfreiwillig nicht halten konnte, wie der SWR eben gerade herausgefunden hat. Die Staatsanwaltschaft in Mainz recherchierte in einem Todesfall. Ein Todesfall nach einem Restaurantbesuch. Mit Corona hatte das Ganze genau nichts zu tun. Aber die Polizei im Auftrag der Staatsanwaltschaft suchte nach Zeugen und kam so auf die Idee, die Besucherdaten der Luca-App von jenem Restaurant anzuzapfen. Wie macht man das? Naja, man bittet und drängt das Gesundheitsamt um Mithilfe. Das Gesundheitsamt willigt bei dem Staatsanwalt ein, simuliert jetzt ein Infektionsgeschehen und bittet mit diesem gefakten Infektionsgeschehen den Restaurantbetreiber, vor dessen Tür der Mann zusammengebrochen war, um die Datenfreigabe. Und siehe da, wenn zwei sich einigen, schnüffelt ein Dritter, der Staat. Der Staat erhält jetzt alle Daten der 21 Restaurantbesucher jenes Abends. Und das Infektionsschutzgesetz mit seinem ganz strengen Datenschutz war auf dem Papier nicht mal mehr das wert, was da steht. Ein Ausnahmefall? Na, schauen wir doch mal, was der Erfinder der Luca-App uns zu sagen hat. Einen schönen guten Morgen, Patrick Hennig.
Wunderschönen guten Morgen.
Sie haben erst kürzlich in einem Podcastgespräch mit der FAZ dolle Dinge versprochen. Man kann ein zentrales System sicher machen, haben Sie gesagt. Die Kontakte der Bürger seien zu keinem Zeitpunkt gefährdet. Wir haben die sicherste Infrastruktur, die es gibt, den Gesundheitsämtern zur Verfügung gestellt. Wie sind diese Aussagen, Ihre Aussagen im Lichte der Ereignisse von Mainz zu bewerten?
Die Aussagen sind eigentlich immer noch die gleichen, denn im Fall von Mainz, und das ist das Gute, weil wir kriegen ja ganz, ganz viele Anfragen von Polizei und Staatsanwaltschaft, diese Daten herauszugeben. Wir haben keinen Zugriff. Auch wie früher, man hat es aus der Presse entnommen, dass die Polizei in Restaurants geht und Daten herausholt, weil natürlich kein Gastronom der Polizei das verwehrt. Auch das ist nicht mehr möglich mit Luca. Hier im Fall Mainz hat jedoch ein Gesundheitsamt zum Infektionsschutz, zumindest hat es das vorgegeben, Daten abgerufen. Daher hat ein berechtigter Nutzer eines Gesundheitsamtes bei Luca Daten angefragt für einen Infektionsfall. Nur leider hat er sie nicht den Zweck genutzt, für den sie erhoben sind, nämlich dem Infektionsschutzgesetz, und hat sie der Polizei weitergegeben. Das ist natürlich sehr schade und das verurteilen wir sehr hart. Aber ist natürlich keine technische Geschichte, sondern leider eine menschliche, die nun mal auch vorkommt.
Nochmal zum Rekonstruieren. Die Staatsanwaltschaft Mainz ermittelt in einem Todesfall, kommt nicht weiter und wendet sich jetzt an das Gesundheitsamt und sagt, guckt mal, ihr habt doch da diese schöne Luca-App, da sind doch vielleicht Daten drin über diesen Menschen und mit wem er vorher Kontakt hatte, richtig?
Korrekt, ja.
Und dann hat das Gesundheitsamt gesagt, ja, das ist ja interessant, dass die Staatsanwaltschaft uns fragt. Eigentlich hätte der Beamte jetzt sagen müssen, stopp, bis hierher und nicht weiter. Die Luca-App ist nicht für polizeiliche Ermittlungen gedacht.
Ja, und er musste natürlich in dem Prozess noch einen Schritt weitergehen. Er musste aktiv einen Infektionsfall eingeben. Das heißt, er musste nicht nur der Polizei eine Excel-Tabelle rübergeben, sondern er musste aktiv für den Infektionsfall einen Infektionsfall simulieren und die Daten bei dem einen Betrieb anfragen.
Ich erinnere an einen ähnlichen Fall. Vor Luca wurden einfach die Adresslisten eines Gastronomen beschlagnahmt, weil die Staatsanwaltschaft bei einer Ermittlung dachte, das wäre doch mal interessant, wer sich in dieser gastronomischen Einrichtung in dem Abend aufhielt, und haben diese Listen einfach mitgenommen. Das war dasselbe, nur in analog.
Dasselbe, nur in analog, und dass es wahrscheinlich deutlich häufiger vorkam. Ich hatte damals ja nur gedacht, das waren Einzelfälle. Wenn ich mir die Anfragen angucke, die wir heutzutage bekommen, dann weiß ich, es passiert oft. Aber wir wehren sie ab, und wir wissen im Übrigen auch von anderen Gesundheitsämtern, dass sie auch diese Anfragen immer beantworten mit Nein, geht nicht, ist nur für den Infektionsschutzgesetz. Also ich glaube, viele Gesundheitsämter sind sich der Lage sehr, sehr bewusst.
Aber von wem bekommen Sie denn Anfragen, Herr Hennig? Von Polizei, Geheimdiensten und Staatsanwälten?
Hauptsächlich Polizei und Staatsanwaltschaft. Läuft im Regelvergleich ab. Die Polizei ruft einmal an. Wir erklären den Sachverhalt, wir erklären, wie es technisch funktioniert. Wir haben keinerlei Zugriff. Auch Restaurants haben keinerlei Zugriff. Nur durch die Anfrage im Infektionsfall kann zugegriffen werden. Und dann nimmt man das zu den Akten, und dann kann ich aber auch die Uhr stellen. Nach 2 Stunden ruft die Staatsanwaltschaft bei mir an und fragt das Gleiche nochmal. Und dann erkläre ich den gleichen Prozess nochmal und erkläre vor allem einen Punkt, der in Mainz auch passiert ist. Sobald dieser Infektionsfall in dem Fall eingegeben wird und ein Betreiber Daten freigibt, werden alle Nutzer, alle möglichen Kontaktdaten, alle Kontaktpersonen direkt digital informiert, dass das Gesundheitsamt zugegriffen hat. Auch ein komplett neues Level an Transparenz. Spätestens dann sagt jeder von der Staatsanwaltschaft, der bei mir anruft, sagt, okay, das wollen wir auf gar keinen Fall. Schönen Tag noch, danke fürs Gespräch. Ich glaube, dieser Sache war man sich in Mainz nicht bewusst.
Haben die das denn in diesem Fall auch gemacht? Wurden denn alle 21 Restaurantbesucher, die in diesem Fall ja offenbart wurde mit Name, Anschrift und Profil, wurden diese 21 Menschen alle angerufen?
Das weiß ich nicht, ob die dann überhaupt wirklich benutzt haben, aber über Luca haben die vor allem alle eine Mahnmeldung bekommen, dass das Gesundheitsamt Mainz ihre Daten abgerufen hat. Das haben sie alle bekommen und waren im Grunde dann sicherlich vorgewarnt und wussten, dass die Daten im Gesundheitsamt vorhanden sind, als die Polizei anrief.
Ja, aber Sie waren vorgewarnt mit Blick auf das Infektionsgeschehen. Sie haben alle gedacht, die 21, hoppsala, einer aus dem Restaurant hat Corona gehabt, aber nicht einer aus dem Restaurant war tot.
Ja, korrekt. Das ist der Fehler an dem Prozess hier.
Das heißt, was lernt einer wie Sie? Sie sind ja ständig mit einer Verfeinerung auch Ihres Systems befasst. Wir haben ja alle ein Interesse daran, dass die Infektionsketten tatsächlich nicht analog und auf Papier, womöglich mit Kreidezeichnung, überliefert werden, sondern auf modernem digitalen Weg. Aber wir haben auch ein Interesse, dass Bürgerrechte geschützt werden. Also was lernen Sie daraus?
Ja, ich lerne daraus vor allem, dass wir deutlich, deutlich besser, auch die Politiker müssen besser mit den Gesundheitsämtern kommunizieren, wie da die Prozesse laufen, was da überhaupt für Tätigkeiten zu tun sind. Denn im Gesundheitsamt lagern doch viel, viel mehr sensible Daten wie jetzt nur Kontaktdaten. Wir reden über Gesundheitsdaten, die da lagern. Da würde ich mir schon wünschen, dass sich alle bewusst sind, wie man mit den Daten umgeht. Und ich finde, das sollten wir alle noch einiges dazu lernen, dass wir über technischen Datenschutz und so weiter, da reden wir ganz viel, da streiten wir darüber. Da bauen wir die sichersten Systeme. Ja, das kennen wir aus allen Bereichen des Lebens. Wir machen unser Online-Banking so sicher. Und am Ende steht unser Passwort unter der Tastatur. Das Passwort ist 123456. Das heißt, alle große, komplizierte Technologie scheitert oftmals am Faktor Mensch. Und ich glaube, das ist das Learning. Da müssen wir noch besser sein, dass der Mensch mit der Technik besser lernt, umzugehen. Weil sonst bringt uns alle technische Sicherheit am Ende nichts, wenn der Mensch das Problem darstellt.
Andererseits, ich meine, man muss es für denkbar halten, dass die Verhältnisse sich ändern, dass die Demokratie in die Hände von Menschen gerät, wo diese Daten, naja, zum Missbrauch nicht nur einladen, sondern tatsächlich dann auch gedacht sind. In einem solchen Staat wäre es ja sehr leicht, auch mit dieser Luca-App Schindluder zu treiben, denn der Zugriff technisch scheint ja doch so einfach zu sein, dass wenn sich die Vorgaben auch für die Gesundheitsämter einfach ändern. Dieser Staat sagt, ich sage Herr Orwell, wird der Präsident dieser Staat, sagt, wir wollen die ganze Transparenz, wir wollen das jederzeit haben und wir wollen nicht nur Infektionsgeschehen, sondern auch kriminelles Infektionsgeschehen auf einer großen Billboard-Leinwand beobachten können. Wir wollen die Mobilitätsbewegungen der Bevölkerung sehen. Dann hilft doch praktisch nichts. Das heißt, ein solches System, wie Sie es geschaffen haben, ist doch nur für die Demokratie halbwegs sicher.
Nee, das würde ich nicht sagen, weil das System, was wir geschaffen haben, speicherte die Daten so, dass die Schlüssel in ganz Deutschland verteilt sind, bei 40 Millionen Nutzern, bei 450.000 Betrieben, bei 300 Gesundheitsämtern. Das heißt, ein Überwachungssystem kann ich damit nicht schaffen, weil ich damit nur einen ganz, ganz kleinen Ausschnitt der Daten mit dem komplizierten Prozess dieser Freigaben bekomme. Das heißt, im Einzelfall ist es leicht, in der Masse ist es aber natürlich gänzlich unmöglich, weil ich keine so vielen Prozesse anstoßen könnte. Das heißt, für eine Überwachung bringt mir das nichts, aber der einzelne berechtigte Mitarbeiter, der kann natürlich seinen Prozess durchführen. Und das haben wir im Übrigen natürlich beim Banking, das haben wir im Gesundheitswesen überall, dass die Menschen, die Zugangsberechtigung haben, wir da ran müssen und da kommunikativ ran müssen, dass jeder weiß, was er mit den Systemen tut. Weil natürlich, ich will auch, dass bei meinem Arzt jeder weiß, was er mit den Daten tut und nicht die sofort rausgibt, wenn mal irgendjemand anruft und sagt, vorgibt, er ist die Polizei. Ich glaube, die technische Möglichkeit eines solchen Systems ist relativ begrenzt, weil ich auch bei Luca habe ich keinerlei Bewegungsprofile. Die ID, die ich da habe, die ändert sich alle Minuten. Und wir haben diesen komplizierten Prozess der Freigabe extra dafür geschaffen, dass eben keine einzelne Einheit Zugriff auf diese Daten hat. Das heißt, die Restaurants müssen zustimmen. Es müssen immer nur bestimmte Zeitpunkte sein, wo Daten abfragbar sind. Also es ist wirklich in allen Richtungen beschränkt. Insofern glaube ich, ist das ein System, was diesen Datenmissbrauch sehr, 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 sehr eingeschränkt hat, weil er vorher viel, viel größer war, weil es natürlich ganz, ganz einfach ist, irgendwo im Restaurant Listen abzuholen. Da sind wir uns auch, müssen wir auch ehrlich sein, dass es vorher ganz oft passiert.
Das stimmt. Nur sind 330 Gesundheitsämter allerdings durchaus für einen autoritären Staat noch in Reichweite. Vielleicht nicht mehr alle gastronomischen Betriebe, aber ganze Stadtteile könnte man durchleuchten. Bewegungsprofile sagen sie keine, aber wenn ich am Tag zum Beispiel als jemand, der Geschäfte in gastronomischen Einrichtungen, Cafés, Shisha-Bars und ähnliches betreibt und dort quasi seine Außenstellen hat, kann ich doch durch das Ein- und Auschecken aus der Luca-App sehr genau sehen, wo ein Bürger sich so den Tag über rumgetrieben hat, oder?
Aber da müsste ich jeden Betrieb einzeln anfragen, müsste die Zeiträume einzeln anfragen. Das heißt, ich kann ja auch nicht einfach mal 10 Tage anfragen, sondern ich muss das immer wieder machen, muss immer wieder einen Infektionsfall simulieren. Ich glaube, da kommt man deutlich einfacher an die Daten ran, wie über das Luca-System, weil wir im Staat natürlich ganz, ganz viele andere Systeme mit sensiblen Daten haben. Da ist der Umweg über Luca, glaube ich, relativ umständlich, weil es eben so kleinteilig ist. Aber kleinteilig, wir sehen ja auch, es sind ja hier keine Tausende von Kontaktdaten erfasst, sondern es geht um ein 20 laut den Presseberichten. Das heißt, es ist wirklich nur ein kleiner Ausschnitt und ich bin froh, dass wir alle anderen Anfragen bisher verhindern konnten.
Gleichzeitig lernen wir, dass Sie selber gar nicht den Schlüssel in der Hand haben, um diese Technologie so sicher zu machen. Da sind andere Mitspieler, der Gesetzgeber und dann die handelnden Personen vor Ort. Der Gesetzgeber muss mitspielen und die handelnde Person vor Ort muss das Gesetz kennen und achten.
Klar. Wie im Übrigen bei allen Systemen und bei allem gesellschaftlichen Zusammenleben, das notwendig ist.
Henning, ich habe gelernt, Sie haben es auch nicht einfach in Ihrem Geschäft und bedanke mich für die Erläuterungen.
Vielen Dank.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Na, da schaut man heute besonders kritisch auf den Technologiesektor, auf die Nasdaq. Denn die Nasdaq stürzte nahezu kollektiv in den Keller. Mehr weiß dazu meine Kollegin Anne Schwedt in New York. Einen wunderschönen guten Morgen. Anne, was bitteschön war da los?
Hey Gabor, ja, da scheint sich schon so etwas wie negatives Momentum eingestellt zu haben. An der Nasdaq gab es gestern den vierten Tag in Folge in Minus und zwar durch die Bank. Amazon, Nvidia, Facebooks Meta, alle mit Verlusten. Man merkt hier ganz deutlich, wie unsicher und angespannt die Anleger einfach sind. Diese Woche stehen ja hier noch einige wichtige Dinge an. Heute die Anhörung von Fed-Chef Jerome Powell, morgen und übermorgen dann wichtige Daten zur Inflation. Und alles deutet darauf hin, dass die Zinsen hier schon bald erhöht werden und die Zeit des billigen Gelds dann so langsam vorbei ist. Und je mehr die Notenbank ihre Corona-Finanzhilfen zurückfährt, desto mehr ist die Pandemie ja dann auch hier langsam vorbei, zumindest auf dem Papier und in den Köpfen der Anleger. Und da leiden dann vor allem die Tech-Firmen drunter. Die hatten ja von den ganzen Pandemie-Effekten wie Lockdown und Homeoffice besonders profitiert.
Einen besonders großen Verlust gab es ja beim Computerspielehersteller Take-Two Interactive. Anne, kennst du den Hintergrund?
Ja, Take-Two hat angekündigt, die Spielefirma Zynga zu kaufen. Zynga kennt viele vielleicht von dem beliebten Handyspiel Farmville. Kaufpreis 12,7 Milliarden Dollar. Soweit so gut, eigentlich kein Grund für so einen großen Verlust. Jetzt kommt's aber, Take-Two will Zynga pro Aktie 9,86 Dollar zahlen. Das liegt 46% über dem Zynga-Aktienschlusskurs von Freitag. Das fanden die Take-Two-Anleger also nicht so toll und sahen das eher als schlechten Deal an. Deshalb ging es für die Take-Two-Aktie auch um rund 15% nach unten gestern. Für die Zynga-Anleger war es aber super. Die Aktie ging um 42% nach oben. Das war aber immer noch unter dem Preis von dem, was Take-Two zahlen will.
Und dann lass uns doch noch einen Blick auf den Preis des Bitcoin werfen. Da ging es ja auch ganz schön nach unten. Wieso, Anne, eigentlich dieser Zusammenhang?
Ja, Gabor, dafür gibt's mehrere Gründe. Bitcoin war ja im vergangenen Jahr auf einen Höchststand von fast 70.000 Dollar gestiegen. Das war vor allem aus Protest der Anleger wegen der ganzen Gelddruckerei der Fed und der damit verbundenen Geldentwertung und der hohen Inflation. Jetzt, wo die Fed aber bald ihre Zinsen erhöhen will, nehmen die Kryptoanleger hier ein bisschen ihre Gewinne mit. Wenn der Geldhahn zugedreht wird und das Geld nicht mehr so billig ist, dann werden die Anleger meist einfach konservativer und ziehen sich aus so spekulativen Anlageformen wie eben Bitcoin zurück. Und mit höheren Zinsen gibt's ja dann auch wieder bei traditionellen Bankprodukten wieder risikofreiere Renditen. Bitcoin jetzt also um die 40.000, da gab's einige Verluste in den vergangenen Tagen und Wochen. Ich persönlich sehe das aber als eine sehr gesunde und normale Korrektur an und ich glaube auch, dass Bitcoin und digitale Währungen hier im Generellen dieses Jahr definitiv noch eine große Rolle spielen werden, gerade mit Blick auf Entwicklungen wie zum Beispiel eben das Metaverse.
Danke Anne und damit gehen wir direkt weiter zu unserer Kollegin in Frankfurt, zu Annette Weißbach. Einen wunderschönen guten Morgen, Annette.
Guten Morgen, Gabor.
Annette, an den Rentenmärkten herrscht ebenfalls Unruhe. Was ist der Grund dafür?
Ja, an den Rentenmärkten ist einiges los. Die Rentenmärkte, was viele nicht wissen, sind ja die größten Märkte der Welt. Rund 75% alles Geldes ist in Renten, also in Staatsanleihen, in festverzinsliche Anlagen investiert. Und deswegen sind die auch so relevant. Was wir jetzt sehen, ist, dass die Zinswende in den USA im Grunde genommen auch überschwappt auf Europa. Wir haben die 10-jährigen deutschen Staatsanleihen von den Renditen her auf dem höchsten Stand seit 2019 und die sind quasi in Sippenhaft genommen worden mit der Fed. Goldman Sachs geht jetzt davon aus, dass dieses Jahr 4-mal die Zinsen erhöht werden in Amerika. Und natürlich könnte es auch sein, dass die EZB etwas schneller auf die Bremse tritt. Das hat ja Isabel Schnabel übers Wochenende schon einmal zumindest als Idee fallen gelassen in einer Videokonferenz. Es ist also viel los von den Zentralbanken und das hat natürlich sehr viele Effekte auf die Rentenmärkte und das sorgt auch für ordentlich Volatilität genau an diesen Märkten.
Dankeschön, Annette, für diesen Einblick. Ich wünsche dir einen schönen Tag in Frankfurt.
Danke, Gabor, dir auch einen schönen Tag.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Dass es Guantanamo immer noch gibt. Das amerikanische Gefangenenlager für Terrorismusverdächtige auf dem Marinestützpunkt in der Guantanamo Bay auf Kuba. Das Ganze ein Synonym für Folter und Willkür. Heute genau vor 20 Jahren wurden die ersten Gefangenen dorthin verbracht. Nach den Terroranschlägen, wir erinnern uns, vom 11. September 2001 war die Armeebasis in Guantanamo Bay zum Internierungslager umgebaut worden, mit dem Ziel, mutmaßliche islamistische Terroristen auch ohne Prozess festhalten zu können. Es ging um die schnelle Befragung, um weitere Anschläge zu verhindern. Das zumindest sagte die Bush-Regierung. Das Ganze passte damals in die Zeit. Der damalige Präsident George W. Bush bekam viel Zustimmung für den Plan, die Drahtzieher von 9/11 in dem Lager schmoren zu lassen. Und dann, ja, dann änderte sich die Stimmung. Vor allem, als die Guantanamo-Foltermethoden wie Waterboarding bekannt wurden. Im Januar 2009 kündigte der dann neue amerikanische Präsident Barack Obama im Oval Office vor dem Klicken dutzender Fotografenkameras an: Ich schließe Guantanamo.
Guantanamo will be closed no later than one year from now.
Daraus wurde nichts. Obamas Widersacher der Republikanischen Partei stoppten im amerikanischen Kongress seinen Plan, unterstützt unter anderem vom früheren Bush-Vizepräsidenten Dick Cheney. Denn der fand damals, Guantanamo sei eine richtig gute Idee.
We need Guantanamo. If we didn't have it, we would have had to invite it. It's a good, well-run facility. The press has access to it. The International Committee of the Red Cross has access to it. The home countries of those people who were held down there has access to it. It's a good facility.
Der Sicherheitslage der USA, keine Frage, war mit dieser Einrichtung zunächst gedient. Aber Menschenrechtsgruppen kritisieren, und zwar zu Recht, dass die Insassen über Jahre ohne rechtsstaatliche Verfahren dort festgehalten wurden und werden und oft noch in Guantanamo blieben, nachdem sie als ungefährlich eingestuft wurden. Bis zu 800 Gefangene gleichzeitig waren dort zu Hochzeiten inhaftiert. Aktuell sind es nur noch 39. Schon während der Bush-Ära wurden hunderte Gefangene abgeschoben oder auch freigelassen. Murat Kurnaz beispielsweise, der gebürtige Bremer mit türkischen Wurzeln. Er konnte 2006 nach doch 5 Jahren Haft nach Deutschland zurückkehren. Er erzählte bei ProSieben über seine Zeit dort.
Es bedeutet Folter und Ungerechtigkeit. All diese Sachen kommen dann wieder in Gedanken das Schlimme ist, es sind noch Menschen dort, die das noch durchmachen, immer noch. Ich persönlich zum Beispiel wurde dafür bestraft, weil ich Vögel gefüttert habe und saß dafür im dunklen Loch halt für 60 Tage.
Inzwischen wurden die Haftbedingungen verbessert. Die Gefangenen können seither gemeinsam nach muslimischen Vorschriften kochen und essen. Sie haben eine Bibliothek und, wie man hört, gibt es dort auch Videospiele. Ab und zu dürfen die Insassen zensierte Videobotschaften mit ihren Familien austauschen und Besuch von Anwälten bekommen sie mittlerweile auch. Doch diesen Tag heute, der Tag, der daran erinnert, wie das alles vor 20 Jahren begann, den nutzen natürlich die Guantanamo-Kritiker wie die Menschenrechtsorganisation Amnesty International zum klaren Appell: Macht dieses Lager dicht. Das Problem ist nur, die Geschichte von Guantanamo wäre dann beendet. Die Geschichte des islamistischen Terror wahrscheinlich nicht.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass Queen Elizabeth II. In diesem Jahr sage und schreibe seit 70 Jahren Königin des Vereinten Königreiches ist. Was hat sie nicht alles in dieser Zeit erlebt? Die Landung auf dem Mond, das Farbfernsehen, den Fall der Mauer, die beinahe Pleite Großbritanniens, die dann zum Aufstieg von Maggie Thatcher führte, die Terroranschläge, das Internet, Klimawandel, Covid-19, um nur einige der Ereignisse zu nennen. Elizabeth wurde über Nacht Königin, als im Februar 1952 ihr Vater starb, King George VI.
Long live the Queen! The rulers of our land meet to welcome the new queen. There too, the Duke of Gloucester, her uncle, and the Lord Chancellor. The Premier and Mr. Attlee, leader of the opposition, are agreed in this great moment of our history. Her tour of the Commonwealth cancelled. The princess we knew as a girl and watched in the even growth of her stature comes back to meet her ministers as queen over the great lands that for 15 years acknowledged her father as head.
Schüchtern wandte sie sich bei ihrer ersten Weihnachtsansprache 1952 an die Briten.
May God bless and guide you all through the coming year.
Inzwischen hat sie längst Routine. Und was hat die 95-Jährige nicht zuletzt alles mitgemacht? Zoff zwischen den Prinzen William und Harry. Ihr Mann, Prinz Philip, ist im vergangenen April verstorben. Großbritannien hat die EU verlassen. Man sieht ihr den Stress an. Umso schöner, was jetzt alles zu ihrem Platin-Thron-Jubiläum geplant ist. Zum Beispiel eine Reitershow mit 500 Pferden. Und dann am 4. Juni zum in diesem Fall wirklich krönenden Abschluss ein Live-Konzert im Buckingham Palace. Noch hüllen sich die Organisatoren in Schweigen über die Namen der Künstler, aber das hindert uns heute Morgen keineswegs, doch einen Wunsch zu äußern. Vielleicht möge Elton John ja spielen. Und zwar sein Hit Candle in the Wind. Damit würde er nicht nur der in die Jahre gekommenen Queen die Ehre erweisen, sondern gleich auch noch der zu früh, deutlich zu früh verstorbenen Königin der Herzen, Diana.
And it seems to me, you lived your life like a candle in the wind, never fading with the sunset when the rain set in. And your footsteps will always fall here along England's greenest hills. Your candles burned out long before your legend ever will.
Ich wünsche Ihnen einen gefühlvollen Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.
Loveliness we've lost, these empty days without your smile, this torch we'll always carry for our nation's golden child. And even though we try, the truth brings us to tears. All our words cannot express the joy you brought us through the years. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never fading with the sunset when rain set in. And your footsteps will always fall here along England's greenest hills. Your candles burned out long before your legend ever will. Candles burned out long before your legend ever.